SS-Gruppenführer Werner Krause gab sich Mühe, gefasst zu wirken. Wenn das Unternehmen schiefging, war es für eine Weile vorbei mit der Beförderung. Oder es kam noch schlimmer. Andere wären zufrieden mit seinem Rang. Viele durften davon nur träumen. Aber je höher man kommt, umso höher will man hinaus. Man kann sich gegen diesen Wunsch nicht wehren, dachte Krause. Es ist ein Naturgesetz. Der Mensch strebt nach Höherem. Krause saß in seinem Büro im zweiten Stock des Hauses des Sicherheitsdienstes, Wilhelmstraße 102, Berlin. Er lehnte sich mit seinem Stuhl nach hinten, dann wieder nach vorn. Er zündete sich eine Zigarette am Stummel der letzten an. Er griff zum Hörer eines der drei Telefone auf seinem dunkelgebeizten Eichenschreibtisch. Als am anderen Ende jemand abnahm, sagte er nur:
»Melden Sie sich bei mir.«
Keine Minute später ging die Tür auf.
»Sturmbannführer Schmidtbaum meldet sich zur Stelle, Gruppenführer«,
sagte hackenschlagend ein kleiner, dicklicher Glatzkopf in SS-Uniform. Krause grüßte nicht zurück.
»Haben Sie eine Antwort erhalten?«, fragte er in scharfem Ton.
»Das hätte ich sofort gemeldet, Gruppenführer«,
antwortete Schmidtbaum laut.
»Sie sollen mir nicht sagen, was Sie getan hätten.«
»Jawohl, Gruppenführer«,
brüllte Schmidtbaum. Innerlich grinste er. Immer wenn Krause unter Dampf stand, war er unerträglich. Sonst war er umgänglich. Schmidtbaum bewunderte die Intelligenz und das taktische Genie seines Chefs. Der wird mal einer wie Schellenberg, wenn nicht noch besser. Die großen Köpfe waren nun mal launisch wie Dieven. Es stand ihnen zu. Morgen, spätestens übermorgen, würde Krause wieder einen Scherz machen oder ihm zulächeln, als Entschuldigung gewissermaßen. Nein, einen besseren Chef konnte Schmidtbaum sich schlecht vorstellen. Er betrachtete den schmächtigen Mann, dessen schwarze Haare an den Schläfen in grau-weiß übergingen. Dunkelbraune Augen blickten aus einem mageren, fast knochigen Gesicht durch die Lesebrille mit Stahlgestell. Man munkelte im Dienst, Krause sei ein Weiberheld. Das Aussehen dazu hatte er. Auch unser großer Chef ist so ein Typ. Schellenberg soll ja sogar was mit Heidrichs Frau gehabt haben, zu dessen Lebzeiten.
»Sind Sie sicher, dass Ihr Funkgerät funktioniert?«
»Jawohl, Gruppenführer. Scharführer Ebert und ich, wir hören an zwei Geräten Tag und Nacht alle Frequenzen ab, die Sie uns genannt haben.«
»Dann holen Sie nochmal zwei Leute und ein weiteres Funkgerät. Keine Sekunde der Unaufmerksamkeit. Ist das klar?«
»Jawohl, Gruppenführer.«
»Wegtreten.«
Krause kippelte auf seinem Stuhl. Dann griff er wieder zum Hörer. »Ist der Chef da?« fragte er, horchte kurz und knallte den Hörer auf die Gabel. Er sprang auf, drückte die Zigarette aus und eilte die Treppe zur dritten Etage hoch. Krause öffnete die Tür zu Zimmer 301, nickte Schellenbergs Sekretärin zu, klopfte an der Verbindungstür zum Chefzimmer und drückte die Klinke. Er wartete nie auf Schellenbergs Aufforderung einzutreten. Schellenberg blickte hinter seinem Schreibtisch auf, erhob sich und kam Krause mit gestreckter Hand entgegen. »Tag, Krause. Warum so nervös?« fragte er freundlich mit leiser Stimme. Krause ärgerte sich, dass Schellenberg es ihm angesehen hatte. »Nehmen Sie doch Platz«, bat Schellenberg und wies auf die Sitzecke seines weiträumigen Büros. »Wir sind gut vorangekommen, Krause. Ich war ja gerade in Mailand auf der Polizeikonferenz und sie waren alle da, die Franzosen, Engländer, Spanier und so weiter und so fort. Seit Stalin tot ist, beginnen auch die Letzten zu kapieren, wer in Europa die Nummer eins ist.« Schellenbergs junges Gesicht lächelte. »Wer ihn nicht kennt, würde nicht glauben, dass er der Chef des besten Geheimdienstes von Europa ist, wenn nicht der Welt«, dachte Krause. »Er sieht aus wie ein Kind und leitet doch seit 1945 den Sicherheitsdienst. Im Krieg hat er sich schön auf Distanz gehalten zur Gestapo, war nur zuständig für den Auslandsnachrichtendienst, hat sogar dem Führer widersprochen. Das war dann einer seiner Trümpfe. Walter Schellenberg hatte den Chef der geheimen Staatspolizei Heinrich Müller, überall Gestapo-Müller genannt, früh im Verdacht gehabt. Und als der zu den Russen überlief, konnte er sagen, er habe es gewusst.« Schon vorher hatte Himmler einen Narren an Schellenberg gefressen. Schellenberg war es sogar gelungen, der neuen Regierung klarzumachen, dass Himmler gegen seinen Willen die Untermenschen liquidieren musste. Auf Führerbefehl. Und Himmler habe darunter gelitten wie ein Hund. Naja, dass wir bis an die Zähne bewaffnet sind, hat nach dem Mord am Führer den Erkenntnisprozess auch gefördert, dachte Krause. Er spürte, wie die Anspannung in ihm wich. Seltsam. Kaum redete er ein paar belanglose Worte mit Schellenberg, war die Nervosität weg.
»Krause, kommen wir mal zu den wichtigen Dingen. Was macht das Unternehmen Thor?«
»Es bewegt sich nichts«, erwiderte Krause. »Vielleicht hätten wir einen anderen Weg wählen sollen.«
»Sie sind ungeduldig«, sagte Schellenberg. »Ich habe keinen Zweifel daran, dass Moskau unseren Funkspruch erhalten hat. Wir haben ihn oft genug gesendet. Die fragen sich jetzt, ob es eine Falle ist.
Sie werden bald überzeugt sein, dass es möglicherweise keine ist. Die Verlockung wird am Ende stärker sein als die Angst. Ihre Idee, die Frequenzen der Roten Kapelle zu benutzen, war genial, Krause. Die Russen wissen gleich, mit wem sie es zu tun haben. Und sie wissen, auf welcher Frequenz sie antworten müssen. Wenn sie antworten wollen. Sie hatten keine direkte Maschine von San Diego nach Washington bekommen. Sie flogen nach New York und nahmen dort einen Mietwagen. Es war viel zu heiß fürs Frühjahr. Meyers Gesicht glänzte vom Schweiß. Verdin sagte kein Wort und schaute wie unbeteiligt aus dem Fenster, blätterte in Illustrierten und Zeitungen oder döste vor sich hin. Carpathy mühte sich, ein Gespräch anzufangen. Es war umsonst. Wenn Verdin Crawford und Dulles genauso anschwieg, dann hätten sie ihn auch vergammeln lassen können in seiner Hundehütte am Indianerreservat. Ihm war es eigentlich egal, wie Crawford mit dem sturen Bock klarkommen würde. Carpathy hatte andere Sorgen. Heute Abend würde er sehen, wie es mit Maggie weiterging. Er war froh gewesen, dienstlich verreisen zu müssen. Es unterbrach den Dauerstreit zwischen ihnen. Wenn sie nur einsehen könnte, dass er kein Verhältnis mit einer anderen Frau hatte, schon gar nicht im Büro. Ihre Eifersuchtsattacken überfielen ihn. Er wusste nicht, wie er ihren Verdacht widerlegen sollte. Kam er vom Dienst nach Hause, fragte sie nach Frauen in seiner Abteilung. Jede Kollegin erschien ihr als Nebenbuhlerin, nur darauf aus, ihren schönen Stan ins Bett zu zerren. Sie traute es Carpathy nicht zu, den eingebildeten Avancen zu widerstehen. »Du hast wegen mir eine andere verlassen, du wirst mich wegen einer anderen verlassen«, sagte sie in Momenten der Angst. Manchmal bereute Carpathy es, sich von Maggies Vorgängerin getrennt zu haben. »Was es nicht gibt, das kann man nicht beweisen«, erwiderte er auf ihre Verdächtigungen. Es nutzte nichts. Er hatte in dem klebrigen Hotel in Tierra del Sol besser geschlafen als zu Hause. Dort musste er nicht fürchten, aus dem Schlaf gerüttelt zu werden von einer Frau, deren Schönheit verschwand in einem vom wütenden Wahn verzerrten Gesicht. Carpathy wusste, es würde kein gutes Ende nehmen. Es gab Phasen der Ruhe, in denen er hoffte. Inzwischen aber war ihm bewusst, es kam immer wieder und es kam immer ohne Grund. »Vielleicht sollte ich einen Grund schaffen«, sagte Carpathy sich. »Dann hätte sie endlich recht. Und er hätte Spaß.« Crawford lachte über sein breites Gesicht. Er begrüßte Verdin wie einen zurückgekehrten Sohn. Carpathy und Meyers würdigte er kaum eines Blickes und warf sie nach kurzer Zeit aus dem Zimmer. Crawford saß an einem riesigen Metallschreibtisch in einem heruntergekommenen Büro, in dem nichts darauf schließen ließ, dass sein Inhaber Chef der Europaabteilung der CIA war. Verdin hatte diesen Hang zum Understatement bei Crawford schon während der Befragung vor fast 10 Jahren amüsiert. Crawford passte in diese Abstellkammer, deren Gerümpel auf den zweiten Blick erstaunlich wohlgeordnet aussah. Hatte vielleicht die lange Beschäftigung mit Deutschland das Äußere des Geheimdienstmannes in diese Karikatur eines bayerischen Postbeamten verformt? Erstaunt registrierte Verdin, wie die Lust am Spott in ihm erwachte. »Gut, dass Sie gekommen sind«, sagte Crawford, nachdem Carpathy und Meyers den Raum verlassen hatten. Verdin antwortete nicht. »Gut, für wen?«, fragte er sich. »Wohl nur für dich. Und mir hängt ja ein Büschel Heu vors Maul wie einem Esel.« »Wir haben in einer Viertelstunde einen Termin bei Dulles. Er wird Sie über alles aufklären.« »Und über was sollen wir beide bis dahin sprechen?«, setzte Verdin sein lautloses Selbstgespräch fort. »Übers Wetter? Haben die mich von meinem Hof hierher gelockt, um mir was von Hitze vorzujammern?« Verdin spürte, wie Wut ihn erfasste. Die Geheimniskrämerei ging ihm auf die Nerven. Was hatte es mit dem Brief auf sich? Warum holten sie ihn nach Washington? Was hatte das eine mit dem anderen zu tun? Nach langem Schweigen schaute Crawford auf seine Armbanduhr und sagte, »Gehen wir,